Lyrikschule. Gedichte verstehen.
Wir haben kein Wasser, wir armen auf der Araber. Gott im Himmel erbarmen, dreimal, dreimal, dreimal. Denk an die Liebste daheime auf der Araber. Küsse sie aus der Ferne, dreimal, dreimal, dreimal. Wir sind des Todes, wir wissen, auf der Araber. Der Albatros wird schreien, dreimal, dreimal, dreimal. Der Albatros wird schreien, auf der Araber. Wir sinken hinab zu den Haien, dreimal, 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 dreimal.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und man kann mir schreiben unter lyrikschule@outlook.de, wenn man Vorschläge hat, Kritik, Wünsche für Texte, die hier besprochen werden sollen, etc. Ja, vor geraumer Zeit habe ich schon mal eine Folge zu Reinhard Grebe gemacht und sie damals schon sehr bewusst mit Teil 1 überschrieben. Es gab auch einiges positives Feedback zu dieser Folge und die Aufrufzahlen, die ich da also in meinen Analyse-Tools sehe, sprechen auch für sich. Und entsprechend war es jetzt Zeit für die zweite Folge. Dass ich zu Grebe nicht alles in eine Folge packen konnte, war mir damals schon klar, und unter uns, ob eine zweite Folge ausreichen wird, weiß ich noch gar nicht. Grebe ist für mich einfach ein Autor, mit dem ich mich besonders lange und intensiv beschäftigt habe. Und tatsächlich verbinde ich auch eine ganze Menge schöne Erinnerungen mit ihm. Sei es an Theaterstücke, die ich gesehen habe, die er inszeniert hat. Sei es an diverse Konzerte, auch persönliche Gespräche. Ich war auch im Juli bei dem großen Konzertspektakel in der Waldbühne dabei, das Grebe schon einmal zu seinem 40. Geburtstag ausgerichtet hat. Jetzt war es zu seinem 50., allerdings verschoben aufgrund von Corona. Und die Waldbühne ist ja ein spektakulärer Ort für so ein Spektakel und entsprechend waren da auch zehntausende Zuschauer dabei. Und das muss man erstmal bespielen können, ja. Das hatte er aber hervorragend gemacht, wenngleich man auch sagen muss, dass aufgrund seiner Krankheit vielleicht nicht immer jeder Ton mehr ganz so sitzt wie früher. Aber das gehört zum Leben vielleicht dann auch dazu. Naja, in der ersten Folge, nochmal kleiner Rückblick darauf, habe ich schon ganz verschiedene Lieder besprochen. Das war so ein großer Rundumschlag, um sozusagen einen ersten Zugang zu diesem Künstler zu bahnen. Und das waren damals die folgenden Titel. Das war Die Fete, das Lied Gilead, die verschiedenen Länderhymnen zu den neuen Bundesländern, unter anderem natürlich auch Brandenburg. Es war Der Tod bänkt, Cocon und Kassettenrekorder. Also eine ganze Menge von Liedern, die da schon thematisiert wurden. In der heutigen Folge möchte ich nun die Gelegenheit nutzen und eine eher unbekannte Seite von Grebe ins Scheinwerferlicht rücken, nämlich den Romancier Reinhard Grebe. Das mag überraschen. Nun hat Grebe natürlich nicht wie ein Thomas Mann oder ein Günter Grass dutzende Romane verfasst, nein, keinesfalls, sondern nur einen. Jedenfalls, wenn man die Autobiografie nicht als Roman zählen möchte. Und das ist eben nicht sein Kerngeschäft, aber jemand wie ich, der alles zu einem Thema aufsaugt, wenn er sich erstmal damit auseinandergesetzt hat und darauf fokussiert hat, der liest dann natürlich auch den einen Roman, den es von diesem Autor gibt. Und als ich das zuerst getan habe, ich kann nicht mehr genau rekonstruieren, in welchem Jahr das gewesen sein könnte, als ich das zum ersten Mal getan habe, musste ich sehr schnell feststellen, dass dieser Roman A, ein wahrer literarischer Schatz ist und B, trotzdem kaum bekannt. Global Fish ist der Titel dieses etwa 400 Seiten starken Erzählwerks aus dem Jahr 2006. Also aus einer Zeit, wo Grewe gerade so im totalen Aufwind war. Ja, da kamen so die ersten Soloalben raus und auch theatermäßig startete er ganz neu durch nach der Jenaer Zeit. Ja, aber nun fragen sich vielleicht die HörerInnen, warum ich hier in einem Lyrik-Podcast überhaupt die ganze Zeit von einem Prosa-Text rede. Aber keine Sorge, denn Gedichte und Lieder kommen auch heute zur Geltung. Das hat mit der besonderen Anlage dieses Romans zu tun. In ihm finden sich nämlich auch immer wieder kleine Gedichte oder gedichtartige Texte. Und für das Hörbuch, das Grewe selbst eingelesen hat, hat er auch einige kleine Lieder eingespielt. Darunter unter anderem das, was ich hier zum Eingang eingespielt habe, Auf der Arrabal. Was das ist, dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Anlage, also dieses Romans, der die Besonderheit eben hat, dass die starren Grenzen von Epik und Lyrik, die wir ja normalerweise so im Literaturgeschäft haben, hier verwischen. Ist nicht mehr trennscharf. Und auch ist es so, dass ganz viele von den einzelnen Szenen und Kapiteln so dialogisch strukturiert sind und so szenisch gehalten, dass auch sozusagen die Schauspielkunst, die Dramatik zu ihrem Recht kommt. Er knüpft damit an eine Romantradition an. Das ist also nichts ganz Neues, obwohl es heute nun mal nicht die Norm ist, aber es ist nichts Neues. Es ist eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert. Beginn des 19. Jahrhunderts, muss man dazu sagen, nämlich die Romantik. Die Romantik hatte das auch schon mal auf dem Plan, dieses Ideal der Vermischung der Gattungen. Man denke hier an den romantischen Grundbegriff in der Poetologie, das progressive Universalkunstwerk, die progressive Universalpoesie. Und diesen Begriff hat Schlegel im 116. Athenäumsfragment erstmals geprägt. Das ist also ein Standardtext der Romantik, Athenäum. Das war damals sozusagen eine programmatische Zeitschrift für Dichter. Und in dieser haben sie sozusagen ihre Theorie auch niedergelegt. Unter anderem eben in diesen sogenannten Athenäumsfragmenten. Und in Nummer 116 bildet Schlegel also diesen Begriff der progressiven Universalpoesie. Die Romantiker wollten also damit genau das, was Grewe uns hier in seinem Roman auch präsentiert, ein Universalkunstwerk als Durchmischung der Gattung und damit die Rückkehr zu einer hypothetischen, idealisierten, ursprünglichen und echten, noch nicht so ausdifferenzierten Kunst oder zumindest die Anbahnung einer solchen. Denn nach Schlegel kann und soll das romantische Kunstwerk ein progressives Werk sein. Das ist ja der zweite Bestandteil dieses Begriffs. Und das bedeutet, dass es eben immer nur eine Annäherung sein kann, die darum weiß, dass das Ziel nie ganz erreicht werden kann. Und deshalb sind gerade in der Romantik ja auch Fragmente eine so wichtige Gattung. Also wie diese Athenäumsfragmente, das ja auch schon im Titel tragen, so gibt es das auch bei Romanen. Das sind also bewusst unvollständige Texte, die in ihrer Bruchstückhaftigkeit eines signalisieren, nämlich, ich bin noch nicht fertig, weil ein perfektes Kunstwerk ja nie ganz fertig sein kann. Und auch Grewes Roman ist ein Fragment, insofern er ein offenes Ende hat. Aber ich habe das Gefühl, ich schwebe jetzt doch ein bisschen über den Dingen. Es wird Zeit, dass wir über den Text und seine Handlung an sich reden und nicht über die ganze Theorie der Romantik hier. Worum geht es also? Es ist die Geschichte von Thomas Blume, der gerade sein Abitur mit 1,0 bestanden hat und dem also die Welt offen steht. Allerdings hat Thomas Blume ein Problem. Er weiß mit dieser neu gewonnenen Freiheit wenig anzufangen und er ist von der Vielzahl an Optionen, die sich ihm bieten, überfordert. Denn er könnte ja genauso gut Jura studieren wie Biologie oder Medizin. Er hat da keine Präferenzen und kann sich einfach nicht entscheiden. Daher kommt er auf die Idee, das Ganze erstmal aufzuschieben und erstmal eine Reise nach dem Abitur zu unternehmen, wie das ja viele heute auch machen. Allerdings wiederholt sich hier sein Problem. Ja, wohin denn reisen? Australien oder Grönland, Hawaii oder die Mongolei. Die Optionen für einen deutschen Jugendlichen sind auch hier vielfältig, zu vielfältig. Und Blume wird, wie es im Roman so schön heißt, entscheidungskrank. In diese ausweglose Situation kommt nun ein Impuls von außen, eine mysteriöse Einladung. Er soll kostenlos auf einem historischen Segelschiff anheuern und die Welt bereisen. Das nimmt der unentschlossene 19-Jährige relativ schnell dankbar an und fährt nach Hamburg, wo das Schiff mit dem klangvollen Namen Araball ihn erwartet. Und das ist also der Name des Schiffs, der hier in dem ersten Lied, das ich am Anfang eingespielt habe, schon mal vorkam. Ja, auf der Araball soll er nun also seine Jugendabenteuer erleben. Er muss allerdings vor Betreten des Schiffs all seine Ausweisdokumente und seine moderne 20. Jahrhundert-Kleidung abgeben und er wird in ein historisches Kostüm gesteckt. Denn auf der Araball gibt es keine Technik, sondern nur gleichfalls historisch korrekt gekleidete Männer, die sich historisch korrekt verhalten, sprechen und das Schiff historisch auch korrekt segeln. Ich muss jetzt aufpassen, an dieser Stelle nicht jedes Detail zu erzählen, denn das würde zu weit führen. Nur so viel, der Protagonist schlüpft also mit den Mitgliedern der Crew in eine ganz neue Rolle. Er ist nicht mehr Thomas Blume, sondern er ändert auch seinen Namen, zumindest geringfügig, und heißt jetzt Thomas Blume. Nahe dran, aber eben doch nicht ganz der gleiche, sondern etwas ganz anderes. Er ist jetzt also quasi ein Passagier des 19. Jahrhunderts. Und als solcher hat er hier erstmals auch richtig Zeit, über das Leben nachzudenken und was er sich davon eigentlich erhofft. Also eine Atlantiküberquerung, die dauert ja. Und wenn man Passagier ist, dann hat man auch die Muße, ein bisschen nachzudenken. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle, in der ein kleines reflektierendes Gedicht von ihm vorkommt, das ich hier gerne vorlesen möchte. An Deck machte ich mir Gedanken, führte Selbstgespräche zum Thema, worum geht es? Es geht doch darum, sagte ich laut, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, darum, wirklich was zu erleben, darum geht es. Nicht nur oberflächlich so und so, hier und da, sondern wirklich zu erleben, was unter die Haut geht wie ein Tattoo. Ich will mit Frauen aus 5 Kontinenten schlafen, alle Drogen ausprobieren, die es gibt, dann sehr gesund leben, enthaltsam wie ein Heiliger, dass ich alt werden kann wie Goethe oder Nelson Mandela, lernen, schaffen, hinterlassen, Familie, Kinder, Enkel, Kunst, Wissenschaft und Leben, den ganzen Globus kennen und den Mond. Wirklich gebildet will ich werden, ein Bild von einem Menschen. Mein Leben, sagte ich laut, wird ein langer Entwicklungsroman und auf dem Buchrücken steht, dieser Junge hat sich sehr gut entwickelt. Ja, ein ernster und aufrichtiger Text, auch ein bisschen humorvoll sicherlich, aber ich finde ihn in erster Linie doch ein authentisches Anliegen eines jungen Menschen, der darüber nachdenkt, was er so vom Leben möchte. Das ist ein Text, den schreibt sicherlich nicht jeder 19-Jährige, aber ich glaube, sehr viele in dem Alter fühlen das. Sie können das nachempfinden, was hier Thomas Blume, in diesem kleinen Text festhält. Das ist eigentlich Sturm und Drang in Reihenform. So viele Wege stehen einem offen und am liebsten hätte man alle genommen, auch die ganz gegensätzlichen. Drogen und gesundes Leben, Sex und Enthaltsamkeit, Leben und Gelehrsamkeit, Exzess und Askese. Aber auch wenn uns die Optionen offen stehen, können wir immer nur eine begrenzte Anzahl wählen, müssen uns festlegen. Der heutige Mensch kann wählen. Ja, wir haben viel Auswahl. Richtig flexibel und frei wird er deshalb noch lange nicht. Das ist es, was die Hauptfigur umtreibt. Und jetzt hat er zumindest einen Weg gefunden, damit einen Anfang zu machen. Auf der Araball schlüpft er nun also in eine ganz neue Rolle, fühlt sich wie ein Mensch im 19. Jahrhundert, erlebt mal richtige Abenteuer und ist von anderen umgeben, die sich so sehr in ihre historischen Identitäten hineinversetzt haben, dass sie diesem Jahrhundert tatsächlich zu entstammen scheinen. Ein faszinierendes Spiel. Doch dieses Rollenspiel ist bitter ernst. Und da verliert man dann im schlimmsten Fall auch schon mal ein Körperteil, weil es keine moderne Medizin gibt und nur die Amputation mit historisch korrekten Methoden bleibt, wenn man sich schwer verletzt hat.
Verlier deinen Mund, du kannst nicht mehr singen. Verlier dein Bein, du kannst nicht mehr springen. Oh hey, oh hey, oh hey. Verlierst du einmal deine Glieder, verlierst du sie nie wieder. Sie sind fort, über Bord, oh hey, oh hey, oh hey. Arm über Bord, wink ihm nach mit dem anderen, Arm schwimmt fort, vielleicht nach Flandern, oh hey, oh hey, oh hey.
Ja, und diese Situation des Verlusts erlebt dann unser Protagonist tatsächlich auch. Ich verrate an dieser Stelle jetzt nicht, was und wie genau, aber es ist ein Verlust, den man in der modernen Welt unglaublich stark beklagen müsste. Das tut Thomas Blum zunächst auch, aber auf der Plusseite gewinnt er auch etwas dafür. Das, was ihn auf dem Festland in der modernen Welt so gequält hat, der Entscheidungsdruck ist ihm jetzt zumindest vorläufig genommen. Er entflieht dem Festland und seinen vielfältigen belastenden Wahlmöglichkeiten also. Er freundet sich langsam mit der neuen Identität an. Was er noch nicht weiß, ist, dass er erst die Spitze des Eisbergs erkannt hat. Die Fahrt über den Atlantik wird ihm schließlich ganz neue Horizonte eröffnen. Und der Verlust eines Körperteils möglicherweise ist dann nur ein geringer Preis dafür. Für Grebe bietet dieses Motiv des Meers hier sehr viele Möglichkeiten zu erzählen. Das Schiff ist nun als eigener Mikrokosmos vom Land und allem, was da so dranhängt, losgelöst. Die Weiten des Meeres entkoppeln den Menschen von jeder historischen und räumlichen Determiniertheit. Dies greifen auch mehrere Lieder im Besonderen auf. Davon nun zunächst das erste mit dem Titel An Land.
An Land ist alles bekannt, Land an Land ist alles verbrannt. Land ist alt, Land ist stumm, hatte Zeit, Zeit ist dumm. Hörst du die Stimmen? Sie summen, sie schwimmen. Wo kommen sie her? Die Stimmen woher? Vom Meer, vom Meer.
An Land ist alles bekannt. Ja, Grebe hat das im Interview auch mal etwas weiter ausgeführt. Für ihn symbolisiert in der Romanwelt das Land die alte, bekannte Welt. Und auf dem Meer werden eben jetzt neue Möglichkeiten und Abenteuer erfahrbar. Eigentlich paradox, da doch auf dem Meer ein historisches Segelschiff unterwegs ist. An Land hingegen ist das alte Deutschland, ein spießiges Westdeutschland, ein Wohlstandsland, das aber in der Erstarrung begriffen ist. Dazu passt sehr schön das Lied Familie Gold von einem seiner frühen Alben, das ich hier nur kurz anspielen möchte.
Die Tochter sitzt auf der Hollywood-Schaukel, der Sohn onaniert im Hobbykeller. Gold, Gold, Gold. Mutti tanzt in der Einbauküche, Vati keschert Wespen aus dem Gartenteich. Gold, 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 Familie Gold, Familie Gold, 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 Gold. Die Tochter hat ein eigenes Pferd, der Sohn trinkt heimlich Cola. Gold, Gold, Gold. Vati und Sohn baden zusammen, Mutti macht ein Foto. Gold, Gold, Gold. Mein Sohn, zerreiß nie das goldene Band. Wir sind das Herz von Westdeutschland. Familie Gold. Familie Gold, Gott hat die Menschen so gewollt. Familie Gold, Familie Gold, Gott hat die Menschen so gewollt und nie bekommen. Die Erinnerung ist mir weggeschwommen. Nur manchmal kommt eine leise Limousine in den Traum gewollt. Es ging uns allen Gold, es ging uns allen Gold. Unsere Eltern haben uns mit Hanuta beworfen, unsere Nachbarn mit Nivea-Creme. Es hat uns an nichts gefehlt, aber genau das war das Problem. Im Fernsehen war ein Mann mit einem goldenen Colt. Es ging uns allen Gold, es ging uns allen Gold.
Familie Gold geht es also gut, aber irgendwie ist das nicht erfüllend genug. Da bleibt dann trotzdem noch ein Verlangen nach mehr. Also die reine materielle Abgesichertheit und so weiter, die reicht eben im Leben doch nicht aus. Sie schafft es nicht, das Vakuum an Sinn auszufüllen. Das ist also neben den Problemen der Multioptionalität für Thomas Blume vielleicht noch das zweite, wovor er flieht und wo er auf dem Meer, auf der Arabelle, jetzt Alternativen an die Hand bekommt, wie ein Leben auch verlaufen könnte. Übrigens, in der Realität war für Reinhard Grebe die Wendezeit der Punkt, wo das Neue, Abenteuerliche in sein Leben einbrach. Es war also für ihn sozusagen das Abenteuer auf der Arabelle, wie für den Protagonisten im Roman. Ja, wie geht es da nun weiter in der Romanhandlung? Also irgendwann erreicht die Arabelle ihren Heimathafen, wo man in der Hafenkneipe Global Fish, das ist der Namensgeber des Romans, eintrinken geht und dort am Strand. Nach diesem Gelage wird Blum nun Zeuge eines fast grotesken Rituals. Es passiert nämlich Folgendes: Die Crew verbrennt ihre Kleidung und alles, was so dran gehört, und beerdigt damit quasi ihre Identitäten der letzten Fahrt, der letzten Monate sogar. Es ist so ähnlich wie das Ritual am Ende des Burning Man Festivals, aber statt wieder ins alte Leben zurückzukehren, so wie das dort ja der Fall ist, wählt man nun wenige Tage später wieder eine neue Identität, eine neue Rolle aus einem neuen Jahrhundert mit neuem Namen. Und man sticht dann wieder in See, wieder ins Abenteuer und Thomas Blume mit. Er hat also jetzt auch eine neue Rolle angenommen. Er ist nicht mehr Passagier, sondern er wird jetzt in der Crew eingesetzt als Küchenjunge. Ganz neue Rolle. Und wenn man die authentisch ausfüllen möchte, dann steckt da auch einiges dran, wie der Leser sehen wird. Ja, es ist jetzt also das nächste ernste Rollenspiel, was da beginnt. Und das ist immer sozusagen mit diesem Schlusspunkt abgegrenzt vom darauf folgenden Rollenspiel, vom Verbrennen der alten Identität.
Mein Ausweis liegt im Feuer, der war mir lieb und teuer, der war mir lieb und teuer. Mein Ausweis liegt im Feuer, morgen neu. Mein Name liegt im Feuer, der war mir lieb und teuer, der war mir lieb und teuer. Mein Name liegt im Feuer, morgen neu. Arm oder reich, Fisch oder Fleisch, alles ist verhandelbar, alles ist gleich. Mein Leben liegt im Feuer liegt die Heuer, im Feuer liegt die Heuer, im Feuer liegt das Feuer, morgen neu. Arm oder reich, Fisch oder Fleisch, alles ist verhandelbar, alles ist gleich. Ja, mein Leben liegt im Feuer liegt die Heuer, im Feuer liegt die Heuer, im Feuer liegt das Feuer, morgen neu.
Arm oder reich, Fisch oder Fleisch, alles ist verhandelbar, alles ist gleich. Will besagen, das, was auf dem letzten Abenteuer mit der Araber galt, die Rolle, die man da innehatte, die kann sich bei der nächsten Fahrt schon wieder in ein vollkommen neues Konzept verkehren und man kann eine ganz neue Identität durchspielen. Das ist sozusagen das Gedankenexperiment, was dieser Roman hier durchdekliniert. Diese abgefahrene Fahrt auf der Araball, dieses ständige Wechseln der Identitäten und was das mit dem Menschen macht, ob das tatsächlich zur Erfüllung verhilft oder nicht, das wird hier ausgekundschaftet mit literarischen Werkzeugen. Das Ganze kann man auch lesen als eine große Parabel auf das Leben als Schauspieler. Und Grebe ist ja von Haus aus erstmal Schauspieler. Und die Idee, nicht auf ein Leben beschränkt zu sein, sondern sozusagen fluide zwischen den Rollen zu wechseln, ist ja genau das, was einen Schauspieler so ausmacht. Bloß ist das im Roman eben, wie gesagt, nicht nur ein Spiel wie beim Schauspiel, sondern es ist eine ernste Angelegenheit, bei der man auch sterben könnte. Man muss sich diese Freiheit erkaufen. Aber gewinnt damit auch eine viel höhere Tiefe und Authentizität und Echtheit als beim Schauspielberuf. Ja, mehr möchte ich hier zur weiteren Handlung des Romans eigentlich nicht verraten. Ob diese Versuchsanordnung für Thomas Blume nun funktioniert oder nicht, das kann jeder selbst lesen. Das Buch gibt es gebraucht für wenige Euro zu bekommen. Und ja, ich kann vielleicht nur abschließend sagen, für mich ist es ein grandioser Roman über die Suche eines jungen Menschen nach der eigenen Identität und Originalität. Und es ist ein Roman über die negativen Effekte der Moderne, die uns mit ihren Optionen überfordert, die uns zwar in vielen beschenkt, uns materiell absichert, aber damit noch nicht sozusagen alle Bedürfnisse des Menschen erfüllt. Richtig gut wird das Ganze durch die Form, durch die eingewebten Lieder, durch die Dialoge, durch die intertextuellen Verweise auf die Weltliteratur, die man aber nicht kennen muss, die man nicht verstehen muss, um das Buch zu genießen. Aber wer sie versteht, zum Beispiel die Querverweise auf Ulysses oder auf Jack London oder auf Szenen, die an Kafka, Ionesco oder Bruno Schulz erinnern, der hat dadurch, glaube ich, doch einen Mehrwert. Es ist also ein experimenteller Roman, aber im besten Sinne. Und wer Grebes Gesamtwerk kennt, der versteht auch das ein oder andere Lied und die dahinterstehende Dringlichkeit noch besser. Denn ich glaube, Grebe hat hier einen mindestens ebenso persönlichen Text geschrieben, wie das bei der Autobiografie der Fall war, die er letztes Jahr rausgebracht hat. Die Probleme von Thomas Blume sind seine, Grebes Probleme und Lebensthemen. Thomas Blume ist Grebes alter Ego. Bei dem folgenden Lied aus dem Album, das Elfenbeinkonzert, wird zum Beispiel der Wunsch nach einer fluideren Identität genauso deutlich. Und ich glaube, man versteht es aber noch besser, wenn man sozusagen den Roman und dessen Thematik kennt. Das Lied heißt Dirk. Ich spiele hier aber nur den Refrain an, denn ehrlich gesagt, ich mag dieses Lied nur zur Hälfte. Der Refrain ist genial und eingängig. Mit dem ersten Teil rund um die Figur Dirk bin ich aber nie so ganz warm geworden. Aber vielleicht trotzdem zum Kontext ganz kurz. Dirk ist also in Grebes Jugend jemand, der ein bisschen heraussticht, der sich im Gegensatz zu den ganzen anderen Jugendlichen für eine neue Musikrichtung interessiert, nämlich für Hip-Hop und die damit verbundene Kultur der schwarzen Bevölkerung. Und das sticht also jetzt in der ganzen Peer-Group deutlich hervor. Und dieser Dirk, interessiert sich also viel mehr für sozusagen ein anderes Leben als das, was er leben kann. Und diese Diskrepanz, die zeigt Grebe hier zwar an diesem Menschen, aber es ist natürlich auch sein eigenes Thema und das Thema auch des Romans. Und die Stelle aus dem Lied, die sich jetzt dieser Dirk-Handlung sozusagen anschließt, die hebt das ins Allgemeinere, ins Abstraktere, und betrifft dann vielleicht sogar am Ende uns alle.
Brenn, Sonne, brenn, was wäre, wenn ein anderes Leben? Es muss doch einen zweiten Weg ums Gehirn rum geben. Ich steh vorm Spiegel, das bin ich nicht. 1, 2, 3 an die Stirn geklopft. Mein Ghetto, mein Ghetto, mein Ghetto ist mein Kopf da. Zieh ich um die Häuser, seit ich denken kann. Alles, was ich bin, ist nur geklaut. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz auf meine schwarze Haut. Brenn, Sonne, brenn, was wäre, wenn ein anderes Leben? Es muss doch einen zweiten Weg ums Gehirn rumgeben. Ich steh vorm Spiegel, das bin ich nicht. 1, 2, 3 an die Stirn geklopft. Mein Ghetto, mein Ghetto, mein Ghetto ist mein Kopf da. Zieh ich um die Häuser, seit ich denken kann. Alles, was ich bin, ist nur geklaut. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz auf meine schwarze Haut. Brenn, Tonne, brenn, was wäre, wenn ein anderes Leben? Es muss doch einen zweiten Weg ums Gehirn rumgeben. Ich steh vorm Spiegel, das bin ich nicht. 1, 2, 3 an die Stirn geklopft. Mein Ghetto, mein Ghetto, mein Ghetto ist mein Kopf da. Zieh ich um die Häuser, seit ich denken kann. Alles, was ich bin, ist nur geklaut. Du Elite, Parasit, ich bin stolz auf meine schwarze Haut. Dankeschön.
Ja, die Zeile, es muss doch einen zweiten Weg ums Gehirn rumgeben. Darum geht's auch in Global Fish. Es ist die Frage nach einer Möglichkeit, die eigene Identität, die wir entwickeln, zu transzendieren und noch mehr von der Wirklichkeit zu erfahren, als unser eigenes Leben es uns nun mal ermöglicht. Und dieser Wunsch ist hier mit so einer Dringlichkeit vorgetragen, dass ich also glaube, dass dieses Lied sehr verwandt ist mit dem Roman und durch den vielleicht sogar ein bisschen besser zu verstehen. Unterm Strich bleibt also von mir eine große Leseempfehlung für diesen Text. Ich habe ihn nur hier anreißen können, ich will ja auch nicht zu viel verraten. Er entspricht nicht den Lesegewohnheiten des heutigen Romanlesers, glaube ich. Also es sind einfach doch sehr, sehr viele Sachen, wo man sich ein bisschen reindenken muss, die ungewöhnlich sind, aber die es auch dadurch spannend machen. Abschließen möchte ich die heutige Folge mit einem letzten Lied und nicht mit dem normalen Ausklang, den ich hier sonst einspiele, sondern mit dem letzten Lied von Grebe, das in Global Fish zwar nicht vorkommt, aber thematisch hervorragend dazu passt. Es ist auch wieder so ein melancholisches Stück. Es ist das Lied Atlantik. Und ich sage an dieser Stelle schon einmal, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der Atlantik will keinen Beifall für die Gala, die ich sah. Kein Scheck mit dickem Edding, keinen langen roten Teppich. Er ist einfach da. Der Atlantik hat kein Auto, keinen kleinen Chihuahua. Er hat keine Außensicht, die braucht er nicht. Er ist einfach da. 0087061 ist die Vorwahl des Atlantiks. Ruf ruhig an und dann frag erst mal, wer dran ist. And then tell me what you see. And then tell me who you are. And then tell me what you wanna be. Are you English? Are you German? Are you Japanese? Are you Burman? Are you Philippine? Are you French? Der Atlantik ist kein Mensch. Ja, 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 blau, blau, blau ist die Farbe des Atlantiks, das blauste Blau von allen Blaus. Ich möchte so gerne auf der Bühne sterben. Der Atlantik will keinen Applaus. Der Atlantik will keinen Applaus. Der Atlantik macht keinen Urlaub und er will auch keinen beantragen. Er findet so schwer Vertretung, wenn ich jetzt den Pazifik frage, wer vertritt den dann? Deshalb bleibt er da. Und ich starre auf die Suppe. Warum hab ich kein Besteck? Wenn ich etwas nicht verstehe, hatte ich immer schon Respekt. 0087061 ist die Vorwahl des Atlantiks. Ruf ruhig an und dann frag es mal, wer dran ist. And then tell me what you see, and then tell me who you are, and then tell me what you wanna be. Are you English, are you German, are you Japanese, are you Burman, are you Philippine, are you French? Der Atlantik ist kein Mensch. Ja, 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 blau, blau, blau ist die Farbe des Atlantiks, das blauste Blau von allen Blaus. Ich möchte so gerne auf der Bühne sterben. Der Atlantik will keinen Applaus. Der Atlantik will keinen Applaus.